Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Cool, ja, ich bin Nathanael. Ich bin hier in der Jugend schon eine Weile und auch im Jugendteam. Und ich bin vor allem auch im Medienteam. Und das Medienteam, das ist so eine Gruppe von Leuten hier in der Jugend, die besonders kreativ begabt sind, also die vielleicht, Schicht weit vorne, oder? Slot. Also eine Gruppe, die besonders kreativ begabt sind, die sich vielleicht gut auskennen mit Videoschnitt oder Design oder ja, denen Gott einfach eine besondere Gabe da gegeben hat. Und diese Leute sind im Medienteam und ich habe davon nämlich eigentlich nicht so viel Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch solche Sachen, ich bin ja jetzt schon einige Jahre im Team und ich versuche mir dann immer zu wirken, als wüsste ich, worüber die sprechen und kenne mich mit den ganzen Worten aus, aber ganz ehrlich, Komposition, keine Ahnung, oder Komplementärfarben oder goldener Schnitt, vielleicht sagt euch das ja mehr als mir. Unser Medienteam sagt es auf jeden Fall viel und ich sitze dann immer dabei und versuche dann so, also vielleicht kennt ihr es, ne? Vielleicht ist es für euch ein anderer Bereich, wo ihr dann so nickt, aber ihr habt keine Ahnung, worum es geht. Naja, auf jeden Fall bin ich in diesem Medienteam, auch schon eine Weile, und ich bin dann damals so reingerutscht in dieses Team. Es wurde vor 6 Jahren gegründet ungefähr. Und damals, der Typ, der das gegründet hat in der Jugend, der meinte, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn jemand in dem Team wäre, der sozusagen so eine Brücke zum Jugendteam darstellt. Und dadurch bin ich dann halt in dieses Medienteam da reingerutscht. Und ja, und seitdem bin ich da. Und unser erstes Treffen, das war am 28. Oktober 2018. Davon habe ich ein Foto mitgebracht, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ne? Vielleicht klappt das ja mit der PowerPoint. Vielleicht seht ihr auch kein Foto. Naja, auf jeden Fall haben wir uns damals getroffen als Team, das erste Mal, und haben so überlegt, ne, was könnte Gott da formen, was könnte er machen. Wir hatten vorher nicht sowas wie ein Medienteam, wir hatten auch kein Instagram, auch kein Spotify oder Podcast. Wir hatten zwar einen YouTube-Account, aber wir haben die Predigt nicht hochgeladen, also wir waren da, genau, sehr gut. Wir waren da teilweise, du kannst glaube ich einfach auf Play drücken, oder? Wir waren da teilweise sehr dünn am Anfang aufgestellt. Und das war unser erstes Treffen. Genau, 12 Leute plus einer, der das Foto gemacht hat, schätze ich. Also vielleicht 13. Wobei ich weiß nicht genau, wer das Foto gemacht hat. Naja, macht nie Fotos, sonst erinnert sich keiner an euch. Ja, auf jeden Fall, das war unser erstes Treffen. Und wir haben halt überlegt, wie könnte Gott die neuen Medien gebrauchen? Also alles, was so nach Zeitung und Radio und Schüler-VZ kam. Wie kann Gott das gebrauchen, da Menschen dadurch zu ihm finden? Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wir waren alle ziemlich gehypt. Wir hatten irgendwie so eine Vorfreude. Und wie das aussah, wenn das Medienteam gehypt ist, da haben wir auch ein Foto, das Fong gemacht hat. Und vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Wir waren da und wir wussten nicht, was uns erwartet. Es war irgendwie so eine Art Experiment. Hätte sein können, dass wir nach 3 Monaten merken, das funktioniert alles nicht. Und irgendwie war diese Ungewissheit auf der einen Seite da, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Und gleichzeitig aber auch diese Vorfreude und diese Erwartungshaltung, dass Gott vielleicht auch durch diese Ungewissheit etwas ganz Besonderes bewirkt und auch erschafft in einer gewissen Weise. Und irgendwie hatten wir auch die Hoffnung, dass vielleicht Menschen eines Tages durch dieses Medienteam und durch die Frucht des Teams zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und ich glaube tatsächlich so ähnlich, wie es uns damals als Medienteam ging, so ähnlich war auch die Situation der Jünger, von der wir gleich lesen. Und ich glaube, du kannst einfach auch weiterklicken. Da kommt dann gleich genau auf die Weise. Genau, perfekt. Und wir haben letzte Woche von Leon da so einen kleinen, so eine Einleitung bekommen, ne, wie das sozusagen begonnen hat, dass die Jünger eine auf sich gestellte Gruppe waren. Jesus ist letzte Woche in den Himmel aufgefahren. Und davon hat Leon gepredigt. Und ich glaube, sie waren auch in so einer Situation der Ungewissheit, weil sie jetzt nicht wussten, was geht jetzt ab. Ne? Kommt Jesus vielleicht nach 3 Tagen wieder, so wie letztes Mal? Oder schickt er diesen Beistand, von dem er immer erzählt hat, den Heiligen Geist? Und irgendwie war vielleicht so eine Art Vorfreude da, aber sicherlich auch so eine Ungewissheit. Wie geht es jetzt weiter und was kommt als nächstes? Und ihr könnt schon mal unseren Text aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Der steht in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und unser Text beginnt bei Vers 12, aber weil die letzte Woche nur 3 Verse hatte, also die Predigt von letzter Woche und das auch so ein bisschen Kontext gibt. Ne? Letzte Woche war Pfingsten sozusagen und unser Text beginnt einfach 10 Minuten, nachdem Jesus gerade in den Himmel aufgefahren war. Da waren 2 Leute, die haben mit den Jüngern geredet und das sozusagen lese ich noch mit vor, also ab Vers 9. Und wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, dann könnt ihr das auch da auf dem Screen mitlesen. Apostelgeschichte 1,9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Judas ist nicht der Judas, der Jesus verraten hat, logischerweise. Ne? Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter, und mit seinen Brüdern, also mit Jesu Brüdern. Und dann in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen: Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei, und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen: Seine Behausung soll öde werden, und niemand soll darin wohnen. Und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, der von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten 2 dar: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir auch gerade diesen Text heute lesen dürfen. Und du siehst, dass es irgendwie ein besonderer Text ist, ein herausfordernder Text vielleicht auch, aus dem wir lernen wollen, Herr, und aus dem wir dich kennenlernen wollen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend durch deinen Text, durch dein Wort sprichst zu uns in unsere Herzen, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest und dass wir heute etwas mehr von dir erkennen dürfen, Herr. Gib uns Einsicht darin, wie du bist, Herr, und ja, begegne uns einfach heute durch dein Wort. Schenk uns Gnade zu hören und schenk auch mir Gnade zu predigen, Herr, dass das nicht meine Worte sind oder nicht meine Message ist, die heute gepredigt wird, sondern deine. Amen. Amen. Niklas hat ja vor 3 Wochen die Einleitung zu der Apostelgeschichte gegeben. Und er hat uns erklärt, dass die Apostelgeschichte im Prinzip einfach die Fortsetzung ist von dem, was Lukas im Lukas-Evangelium erzählt hat. Also Lukas hat sozusagen ja das Evangelium geschrieben, ne, und erklärt, wie sozusagen dass die Zeit Jesu auf dieser Welt war, und hat ja von Jesu Leben, von seinem Wirken, von seinem Tod und seiner Auferstehung geschrieben. Und jetzt hat Lukas die Apostelgeschichte geschrieben, also die Fortsetzung. Und in unserem Text heute stehen wir sozusagen an dieser Schwelle zwischen Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Weil die ersten 9 oder 10 Verse, die wir jetzt in der Apostelgeschichte gelesen haben, da war Jesus ja zum Teil noch da. Die gehören also fast eher noch zum Lukas-Evangelium. Und ab jetzt kommt der Teil, wo der Heilige Geist präsent sein wird und der Heilige Geist auf die Jünger und die Gemeinde kommt. Und in unserem Text heute, der sozusagen dazwischen ist, ist weder Jesus da, noch der Heilige Geist. Deswegen ist es ein bisschen ein herausfordernder Text, weil so eine Zeit gab es fast nie in dieser Welt, zumindest nicht im Neuen Testament und seitdem, dass weder Jesus da war, noch der Heilige Geist. Und das Erste, was wir sehen, was die Jünger machen in unserem Text, in Vers 12 ist, da kehrten sie nach Jerusalem zurück zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und jetzt fragt euch vielleicht, was ein Sabbatweg ist. Ein Sabbatweg ist sozusagen nicht ein Weg, sondern eine Distanz. Und zwar die Distanz, die den Juden erlaubt war, an einem Sabbat zu gehen, also ungefähr 1 Kilometer. Also im Prinzip steht da, nahe bei Jerusalem, ungefähr 1 Kilometer weit entfernt. Und die Jünger glaubten, sie glaubten dem, was Jesus gesagt hat, sie glaubten auch dem, was er in Kapitel 1, Vers 4 gesagt hat, ne, als er ihnen gesagt hat, sie sollen zurück nach Jerusalem gehen, und sie gingen. Sie glaubten und sie handelten. Und das ist ein Muster, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte sehen, dass die Jünger glauben, also dass sie eine Botschaft bekommen und glauben und handeln. Das sehen wir zum Beispiel bei Philippus in Kapitel 8. Er glaubt und er geht nach Samaria und erzählt dort den Menschen von Jesus. Oder ein Kapitel später, in Kapitel 9, da lesen wir von Paulus, der ja früher noch Saulus hieß und Christen verfolgt hat und so. Und der dann Jesus begegnet und er glaubt. Und direkt danach geht er und erzählt Menschen das Evangelium, erzählt Menschen die Botschaft von Jesus. Also wir sehen, das wiederholt sich immer wieder. Sie glauben und sie gehen und sie handeln. Und oft, wenn die Apostel gehandelt haben, dann steht vielleicht in euren Bibeln sowas wie, sie verkündeten mit lauter Stimme das Evangelium oder sie proklamierten oder sie predigten. Und vielleicht habt ihr ein bisschen ältere Übersetzungen und dann steht sowas und sie wurden zum Herold gesetzt. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Leon das Wort letzte Woche schon erklärt hat, Herold. Ist so ein bisschen altdeutsches Wort. Und Herold bedeutet im Endeffekt einfach Verkünder oder Botschafter, jemand, der mit lauter Stimme das verkündet. Und auch wenn das so ein bisschen altes Wort ist, finde ich das Wort Herold irgendwie ganz spannend. Und zwar nicht nur, weil das Herold Center in Norstedt ist und ich da als Kind immer einkaufen war mit meiner Mama und wir Klamotten gekauft haben, sondern weil das Wort Herold im Prinzip ja wie, also da steckt ja das Wort Hero drin, ne? Ist euch vielleicht mal aufgefallen oder mir ist auch erst diese Woche aufgefallen. Und da steckt nicht nur das Wort Hero drin, das ist im Prinzip, das Wort Herold ist wie so eine Zusammensetzung aus Hero und Held. Wisst ihr? Herold. Und irgendwie fand ich das witzig, dass mir das aufgefallen ist. Und irgendwie habe ich auch gedacht, passt das auch ein bisschen, weil die Apostel ja als Herolde bezeichnet werden. Und die Apostel tatsächlich zu Helden waren, die so sehr für das gebrannt haben, für die Botschaft, die sie auf ihrem Herzen hatten, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Der Preis, den Tod dafür zu bezahlen, war ihnen diese Botschaft wert. Sie haben, im Prinzip haben sie Philipper 1, Vers 21 gelebt. Da steht, wenn Leben Christus ist, ist Sterben ein Gewinn. Und ehrlich gesagt, ich habe manchmal, wenn wir diesen Vers auf uns wirken lassen, ne, wenn Leben Christus ist, ist Sterben ein Gewinn. Und also ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe manchmal den Eindruck, ich bin ziemlich weit weg von dem, wie die Jünger damals drauf waren. Und ich glaube, viele von uns sind das vielleicht. Wir haben hier ein chilliges Leben, es ist zwar Winter, aber es ist trotzdem warm. Ich kann hier im T-Shirt stehen, weil wir einen großen Saal haben mit Heizung. Und wir haben hier in Hamburg so viele Gemeinden. Wenn euch die Arche nicht passt, wenn ihr die Bühne nicht hübsch findet oder euch das Essen nicht schmeckt, dann könnt ihr in eine von 49 anderen Gemeinden gehen. Und wir haben uns irgendwie so ein bequemes Leben aufgebaut. Ne? Hier geht es gar nicht um Sterben. Keiner von uns muss so sehr Christus leben, dass er über Sterben nachdenkt. Wir haben teilweise so ein Nice-to-Have-Programm auch als Arche-Jugend. Wir haben irgendwie den Amateurabend und Sommerfest und Weihnachtsfeier und Ladies Night und Gents Club und keine Ahnung, Ladies for Gents und Gents for Ladies und so. Und das sind ja gute Dinge. Und ich glaube, viele sind durch solche Events überhaupt erst mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Ich will es auch nicht schlecht reden. Ich bin ja im Orga-Team vom Amateuramt dieses Jahr. Aber ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wenn es diese ganzen Dinge nicht gäbe, wenn wir keine Sommerfeste machen würden und Amateuramt und sowas, alles nicht. Sondern wir würden einfach hierher kommen, Gottes Wort lesen, beten und vielleicht singen wir noch ein paar Lieder, a cappella, ohne dieses ganze Drumherum, wären wir dann trotzdem hier. Und mich hat so diese Frage herausgefordert, bist du hier wegen Jesus? Weil das ist doch das, worum es eigentlich geht, dass wir hier sind, wegen Jesus. Und ich glaube, teilweise müssen wir aufpassen, weil das ist das, was die Jünger unterschieden hat. Die saßen da in ihrem komischen Raum mit 120 Leuten und die waren da wegen Jesus. Sie hatten keinen Amateurabend und Sommerfest und Ladies for Gents und sowas, sondern sie waren da wegen Jesus. Und ich möchte euch herausfordern, nicht diese Dinge jetzt alles schlecht zu reden, sondern uns zu fragen, sind wir hier wegen Jesus? Sind wir hier, weil wir glauben, dass er in diese Welt gekommen ist, sein Leben am Kreuz gegeben hat für uns, damit wir Versöhnung mit Gott haben können? Und vielleicht sitzt du hier und du bist 14 oder 15 oder 16 oder irgendwo dazwischen oder 17, 18 irgendwie so. Also vielleicht einer von den Jüngeren, sage ich mal. Und du kommst hierher, weil deine Freunde hier sind und es gibt einen Billardtisch und die Cola kostet 9 Euro. Und dann kann ich sagen, ehrlich gesagt, so genauso war ich auch. Ne? Ich war auch hier mit 40, ich saß hier auch. Und ich habe auch Billard gespielt und den ganzen Abend Cola getrunken, wenn ich Samstagabends hier war. Und war toll. Und ich habe schon auch in meinem Herzen gemerkt, ich will eines Tages eine Beziehung zu Jesus haben. Und ich will schon auch eines Tages ihm nachfolgen. Aber irgendwie dachte ich eine ganze Zeit lang, ich glaube, ich bin dafür noch zu jung. Und später irgendwann bestimmt. Aber jetzt momentan weiß ich noch nicht und so. Aber in der Bibel lesen wir von David, der jünger war als ich damals und der jünger war als wir alle, und der sein Leben Jesus gegeben hat und der gesagt, Gott gegeben hat und gesagt hat, Gott, ich will dir nachfolgen. Und, oder wir lesen von Samuel, der ein Kind war, als er sich Jesus zu Gott zugewandt hat. Also im Prinzip ist es ja ein Gott, aber halt den Namen Jesus kannte er vielleicht noch nicht. Oder wir lesen auch von Josia, dem König, der mit 8 Jahren König wurde und gesagt hat, Gott, ich will meinen Dienst dir anbefehlen und ich will meinen Dienst für dich tun. Bist du hier wegen Jesus? Und Jesus fordert dich heraus, folge mir nach. Du musst nicht erst erwachsen werden, um Jesus nachfolgen zu können. Du musst auch nicht erst erwachsen werden, damit Gott etwas mit dir anfangen kann. Und diese 120 Menschen in unserem Text, die waren sich dessen bewusst. Sie waren vollkommen durchdrungen von dieser Liebe für Jesus und sie wollten in allem, was sie taten, Gottes Willen tun. Und nachdem ich mich damals bekehrt habe, oder nachdem Jesus mich bekehrt hat, habe ich mich dann taufen lassen und wir haben Jesus nachgefolgt und hatte trotzdem immer wieder einige schwierige Herausforderungen und auch schwierige Entscheidungen, die ich treffen musste. Zum Beispiel war ich irgendwann mit der Schule fertig und habe mich dann gefragt, so, wie geht es jetzt weiter? Ne? Mache ich jetzt irgendwie ein Auslandsjahr, so wie alle anderen? Oder bin ich cool und mache kein Auslandsjahr, weil momentan war das Mainstream? Und wenn, ich hatte dann 2 Optionen, ins Ausland zu gehen. Ne? Das eine war irgendwie New York und das andere war Sydney. Und mir war ehrlich gesagt beides zu weit weg. Und auch zu, keine Ahnung, zu ungewiss. Ich wusste ja auch nicht, was da auf mich zukommt. Und so habe ich gebetet, dass Gott mich da vielleicht führt und er mir vielleicht zeigt, was jetzt sein Wille ist. Ne? Und mir wäre echt viel recht gewesen. Also er hätte irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche übernatürlich machen können. Ne? Dass, wie er das gezeigt hätte, wäre mir egal gewesen. Hauptsache er sagt mir, geh dahin oder geh dahin. Und dann ein Jahr später kam ich aus meinem Auslandsjahr wieder und saß dann da und war so, ja, und was soll ich jetzt studieren? Und dann habe ich die Uni Hamburg Studiengänge mir durchgelesen und irgendwie hat mich da nicht so richtig gecatcht. Und dann saß ich wieder da und war so, ey Gott, kannst du mir einfach sagen, was ich machen soll? Und irgendwie so, ich habe mich unsicher und auch ein bisschen frustriert und auch ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich mir einfach gewünscht hätte, dass Gott sagt, einfach hinschreibt so, ne, oder an die Wand schreibt, so wie bei Daniel, studiert das und das oder geh in das Auslandsjahr. Und auch später, als ich dann mit Joe zusammen war, habe ich mich die Frage gestellt, Gott, ist sie die Richtige für mich? Und bin ich der Richtige für sie? Und vielleicht kennt ihr solche Fragen, vielleicht kennt ihr auch solche Entscheidungen, wo man sich unsicher ist und Ja, man wünscht sich einfach, dass Gott einem da eine klare Richtung zeigt oder eine klare Antwort gibt. Und dann sind wir manchmal versucht, so Verabredungen zu treffen. Also wir sagen dann so, okay Gott, wenn jetzt, setze mich jetzt hier hin und die nächste Person, die durch die Tür geht, die soll ich heiraten. Und dann hoffen wir, dass da jemand kommt, den wir auch mögen. Oder wir sitzen in der S-Bahn und, keine Ahnung, dann sitzt da vielleicht jemand und wir sind so, okay Gott. Wenn der Mann, der jetzt da drüben sitzt, bis Langenfelde nicht ausgestiegen ist, dann erzähle ich ihm von Jesus. Aber wir hoffen insgesamt, dass er bis dahin schon in Altona ausgestiegen ist. Und wir treffen so Verabredungen mit Gott, um ihn sozusagen ein bisschen dazu zu zwingen, uns jetzt seinen Willen zu offenbaren. Vielleicht kennt ihr solche Abmachungen oder solche Fragen auch, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und ich werde auch in einem kurzen Teil der Predigt jetzt darauf eingehen und dann werden wir auch noch zurück zum Text kommen und schauen, wie die Jünger nach Gottes Willen gefragt haben. Aber bevor ich jetzt tief einsteige in das Thema, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Und zwar war das im Februar und es war Valentinstag. Und an Valentinstag ist ja oft so, dass Leute Blumen für ihre Frauen kaufen. Und ich persönlich, ich fände das ja romantischer, an irgendeinem anderen Tag meiner Frau Blumen zu kaufen, weil ich finde, dann ist es nicht so vorhersehbar und auch nicht so obligatorisch. Aber ich weiß, meine Frau freut sich darüber und na, dann mache ich das natürlich. Und ich war dieses Jahr dann unterwegs, im Februar, am Valentinstag. Und ja, es ist jedes Jahr eigentlich das gleiche Schauspiel. Man geht da in so einen Blumenladen rein und in jedem Blumenladen in Hamburg sind dann da so 50 Männer, die irgendwie verzweifelt suchen, eine gute Blume für ihre Frau auszusuchen. Meistens so ungefähr auf 20 Quadratmeter Ladenfläche. Und die Blumenläden wissen das natürlich und freuen sich dann auf den Jahresumsatz, den sie direkt im Februar machen können. Und dann laufen die Männer da so rum, ne, und gucken und nehmen dann so eine Blume und schauen sich die an und denken, ja, vielleicht ist sie schön, nehmen die raus, gucken Preisschild an, packen die wieder zurück und gucken sich eine andere Blume an und überlegen so, welche Blume könnte meiner Freundin oder meiner Frau gefallen. Und jeder fragt sich diese Frage. Und ich habe das Gefühl mittlerweile so, ich weiß ungefähr schon, was Joe mag und worüber er sich freut. Ich würde sagen, ich habe eine okay Quote, was so die Blumen angeht, die ich mitbringe. Aber dieses Jahr hatte ich ein Erlebnis. Und zwar stand ich dann, als ich mich irgendwann entschieden hatte, stand ich an der Kasse und vor mir stand so ein Mann, der war so 40 ungefähr. Und der hat mit der Kassiererin geredet und meinte so, ja, ich hatte eine richtig gute Idee heute. Und zwar, es ist so schwierig für meine Freundin, passende Blumen auszusuchen. Ich finde das irgendwie, ich kann mich da immer nicht entscheiden und ich weiß auch überhaupt nicht, was sie mag und so. Und deswegen ist mir was richtig Gutes eingefallen. Und als ich da stand und ich habe das gehört, was ihm eingefallen ist, dachte ich so, also vielleicht korrigieren mich die Frauen, die hier sitzen, aber ich habe die Vermutung, das ist so das Schlechteste, was er sich hätte aussuchen können in dem Moment. Deswegen kommt jetzt mal so ein Pro-Tipp an die Jungs. Er stand nämlich da und meinte, weil ich mich nicht entscheiden kann und ich auch nicht weiß, was meine Frau will, habe ich jetzt einfach einen Gutschein gekauft und dann kann sie nächste Woche wiederkommen und sich selber ihre Blumen kaufen. Und dann hat er so einen Gutschein für 15 Euro gekauft und der war halt 40, deswegen konnte ich jetzt nicht zu ihm sagen, ja, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Da hätte ich mich mega überheblich gefühlt. Und ich glaube, vielleicht sitzen ja auch manche Jungs und denken, ja, mega smart, weil nächste Woche sind die Blumen günstiger, dann kriegt sie mehr für den gleichen Preis. Aber so kommerziell und kapitalistisch Valentinstag sein mag, ne? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt und so. Aber am Ende geht es ja irgendwie darum, dass man sich Gedanken macht, was der Frau gefallen könnte und dann eine Entscheidung trifft. Und das muss, also ich glaube, das muss auch nicht unbedingt die perfekteste Entscheidung sein, die man treffen kann. Weil sonst hätte die Frau ja tatsächlich dahin gehen können und sich die Blumen selber nehmen können und sagen können, ja, und du bezahlst oder so, ne? Es geht, glaube ich, eher um den Gedanken und um den Ausdruck, dass man sich halt Gedanken gemacht hat, dass man die Frau kennt und dass man sie lieb hat. Und ich glaube, ziemlich oft sind wir wie diese 50 ahnungslosen Männer, die da durch die ganzen Blumenläden streunern und die sich fragen, und wir fragen uns, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wir überlegen und wägen ab und sind unsicher und ja, sind da so am Hin und Her überlegen. Und am Ende treffen wir vielleicht überhaupt keine Entscheidung, weil es so schwierig ist, Gottes Willen zu erkennen. Ich meine, die Bibel sagt uns ja nicht, wen wir heiraten sollen oder ob wir überhaupt heiraten sollen. Die Bibel sagt uns auch nicht, ob wir ein Auto kaufen sollen oder ein Auto leasen oder welches Auto oder ob wir ein Haus kaufen sollen. Die Bibel sagt uns auch nicht, in welche ETS wir jetzt diese Woche investieren sollen oder so. Oder welche Sorte Capri-Sonne wir trinken sollen. Wir müssen tausende Entscheidungen jeden Tag selber treffen, ohne dass uns die Bibel jetzt ganz klar sagt, geht dahin und zieh in die Wohnung und heirate die Frau. Und das ist, glaube ich, auch manchmal schwierig. Das kann auch frustrierend sein. Und ich glaube, das kann auch ganz schön verunsichern. Wir haben Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen. Oder wir haben Angst, Gott zu enttäuschen. Oder wir suchen die perfekte persönliche Erfüllung und wägen deshalb alle Optionen so lange ab, bis wir das Gefühl haben, das ist jetzt die beste Option. Dabei verspricht uns die Bibel gar nicht unsere perfekte persönliche Erfüllung hier auf der Erde. Irgendwann vielleicht schon. Aber ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns nach dem himmlischen Lohn schon hier auf der Erde sehnen. Ich glaube, wir wären manchmal erfüllter, wenn wir weniger auf die Erfüllung fixiert wären. Wir wären erfüllter, wenn wir weniger auf die Erfüllung fixiert wären. Und Gottes Ziel für uns ist es offenbar nicht, dass er uns irgendwie so ein Drehbuch gibt, ne, und sagt, hier, so, da steht alles drin von deiner Geburt, so, wo du aufwächst und so weiter und wo man dann alles so abklappern kann und so machen kann, wie Gott das gesagt hat. Sondern sein Ziel ist es, dass unser Verstand seinem Verstand immer ähnlicher wird, dass unser Denken so wird wie sein Denken und dass wir anfangen, unser Leben durch seine Augen zu sehen. Also anstatt uns so einen Schritt für Schritt Spickzettel zu geben, möchte Gott, dass wir anfangen, so zu denken wie er, dass unser Sinn verwandelt wird. Und deshalb kannst du natürlich dafür beten, dass Gott dir irgendwie mit Sternschnupp an den Himmel schreibt, wen du heiraten sollst oder was für ein Auto du dir kaufen sollst. Aber ich glaube, es ist ratsamer, wenn du Gott darum bittest, dass er dir einen erneuerten Sinn schenkt und dass er dir Weisheit schenkt. Und es gibt einen Vers oder ein paar Verse, die mir sehr oft helfen, Entscheidungen zu treffen, weil ich finde, sie sind irgendwie sehr, ja, eigentlich sehr einfach. Und die stehen in Psalm 37 und da heißt es, ich lese mal vor, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Genau. Wow. Ihr müsst jetzt zuhören jetzt, okay? Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Vom Herrn, und jetzt kommt auch das spannende Teil, vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Diese Aufforderung ist eigentlich mega simpel. Es ist jetzt nicht irgendwie groß theologisch, sondern es ist einfach, vertraue auf den Herrn, tue gute Sachen und triff gute Entscheidungen im Prinzip. Lies deine Bibel, bete, dass dir der Heilige Geist Frieden schenkt über deine Entscheidung und vertraue auf Gott, so wird er es vollbringen. Aber lasst uns auch in den Text schauen, aus der Apostelgeschichte 1, weil wir da nicht nur sehen, dass die Jünger zurück nach Jerusalem gegangen sind, sondern die Jünger haben auch eine Entscheidung getroffen. Und wir können gucken, lasst uns schauen einfach, was der Text auch zu diesem Thema sagt. Und wenn ihr an dieser Stelle noch Fragen habt, so, es gibt zu Gottes Willen allgemein, wie erkenne ich Gottes Willen, oder es gibt ja auch so verschiedene Facetten, ne, Gottes moralischen Willen und individuellen Willen und so, dann kann ich euch sehr die Predigten von der Frühjahrsfreizeit empfehlen. Da haben wir ja genau über das Thema gepredigt. Ne? Wir hatten eine ganze Freizeit mit dem Thema, was ist Gottes Wille oder wie erkenne ich Gottes Willen. Und weil ich auch über das Thema gepredigt habe auf der Frühjahrsfreizeit, habe ich jetzt versucht, den ganzen Teil mal auszuklammern, den ich da sozusagen meiner Predigt drin hatte, damit sich das jetzt nicht alles komplett wiederholt. Aber wenn euch das Thema beschäftigt oder wenn ihr merkt, ihr habt da Fragen gerade oder so, dann kann ich euch die Predigten empfehlen. Die gibt es auf Spotify, hat unser Medienteam da hochgeladen. Und da könnt ihr, ich glaube, es gibt Gottes Willen im Allgemeinen, im Dienst, im Wort und in der Partnerwahl da. Und genau. Deswegen gehen wir jetzt aber weiter oder zurück in unseren Text. Und ja, wir finden in unserem Text 7 kurze Beobachtungen, wie die Jünger ihre Entscheidung getroffen haben. Es ging ja darum, wer wird der Ersatzapostel für Judas, der Jesus verraten hatte. Und jetzt haben sie überlegt, wie machen wir das und wie gehen wir vor. Das Erste, was wir, die erste Beobachtung, die wir sehen in unserem Text ist, das hatten wir vorhin schon ein bisschen, aber die Jünger waren gehorsam. Jesus hat ihnen gesagt, sie soll zurück nach Jerusalem gehen und das ist das Erste, was sie gemacht haben in Vers 12. Die Jünger sind zurück nach Jerusalem gegangen. Und ich glaube, auch wenn das so eine sehr simple Beobachtung ist, ist es wichtig für uns, da kurz innezuhalten, weil wir können nicht sagen, ja Gott, zeig mir deinen Willen, ich habe hier 2 Optionen und wir wissen, dass das beides ungehorsam wäre sozusagen. Also keine Ahnung, ich kann sagen, ich hätte gerne ein neues Auto und ich habe ja auch 2 zur Auswahl, Gott, zeig mir, welches es sind, aber ich muss sie beide klauen, damit ich sie haben kann. Dann kann ich natürlich sagen, ja Gott, zeig mir deinen Willen, aber offensichtlicherweise widerspricht das Gottes moralischen Willen. Genau, das ist die erste Beobachtung, ist sehr simpel, aber ich dachte, es ist trotzdem wert, sie mit festzuhalten. Zweitens, die Jünger waren in Einheit und Gemeinschaft. In Vers 14 heißt es, und sie alle blieben beständig und einmütig. Genau. Und das ist eine bemerkenswerte Aussage. Weil vielleicht erinnert ihr euch daran, dass die Jünger diese Gruppe von Leuten waren, die immer so ein bisschen Spannungen hatten, ne? Oder so ein bisschen Streit und Stress. Lukas hat ja selber geschrieben in seinen Evangelien, in seinem Evangelium, hat er 2 Geschichten erzählt, wo die Jünger gestritten haben, wer der Beste von ihnen ist oder wer der Größte ist von ihnen. Ne? Einmal in Kapitel 9, Vers 46 und dann nochmal in Kapitel 22, Vers 24. Also diese komische Gruppe von Jüngern, die Jesus sich auserwählt hat und die immer so ein bisschen gestritten haben miteinander und irgendwie alle der Beste und Tollste sein wollten vor Jesus. Diese Jünger waren jetzt hier zusammen in Einheit, beständig und einmütig. Obwohl sich vieles ja nicht verändert hat eigentlich. Petrus hatte immer noch Jesus verraten gehabt. Seine Vergangenheit hat sich ja nicht geändert. Und Matthäus war immer noch ein Zöllner, also eigentlich ein Feind der Juden. Oder hatte zumindest eine Vergangenheit als Zöllner. Und Simon war eigentlich immer noch Zelot. Also diese ganzen äußeren Umstände haben sich nicht geändert. Die Differenzen waren immer noch genauso da wie vorher. Aber die Gemeinsamkeit, dass der auferstandene Jesus in ihren Herzen größer war, überragte diese Unterschiede. Und Jesus hat auch dafür gebetet, dass sie Einheit hatten. In Johannes 17 sagt er, oder betet er, ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Und zwar nicht einfach irgendwie so einigermaßen sich aushalten, sondern eins sein, wie du, Vater in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mehr Einheit geht eigentlich nicht. Also zweitens, die zweite Grundlage ist, dass sie Einheit und Gemeinschaft hatten. Und drittens, die Jünger waren im Gebet. In dem Vers heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und im Flehen. Wie viel betest du für die Entscheidungen, die du in deinem Alltag treffen musst? Und bei welchen Entscheidungen denkst du dir so, naja, dafür muss man jetzt nicht unbedingt beten? Ich glaube, wir haben nämlich so 2 Gefahren. Entweder, dass wir denken, das ist eine Lappalie und das ist zu klein für Gott und er wird sich damit gar nicht beschäftigen wollen. Oder dass wir denken, das kriegen wir auch alleine hin. Und da müssen wir vielleicht Gott gar nicht unbedingt jetzt fragen, sondern da können wir mal selber zeigen, was wir so drauf haben. Ich glaube, diese beiden Gefahren sind immer so am Ringen miteinander. Aber in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und in Philipper 4, Vers 6 bis 7, das ist der Vers, den Niklas heute vorhin vorgelesen hat. Ne? Wir haben das nicht abgesprochen, aber irgendwie hat es scheinbar gut gepasst. Gott wollte scheinbar, dass ihr den Vers heute 2-mal hört. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also erstens, die Jünger zeigten Gehorsam. Zweitens, die Jünger waren in Einheit und Gemeinschaft. Drittens, die Jünger waren im Gebet. Und viertens, die Jünger waren in Gottes Wort. Petrus zitiert hier die Psalmen in unserem Text, ne? Als er so sagt, das musste alles geschehen. Da zitiert er Psalm 69, Vers 26 und Psalm 109, Vers 8. Und man merkt, dass Gott ihm ein Verständnis geschenkt hat, diese 1000 Jahre alten Prophetien zu verstehen und auszulegen. Und auch wir sollten uns immer wieder hinterfragen, was sagt Gottes Wort zu den Überlegungen? Wir können ja nicht sagen, ja, wir wollen, dass Gott zu uns spricht und wir hören seine Stimme nicht, aber wir lesen auch nie in seinem Wort. Ich glaube, das ist so das Paradoxon, mit dem wir uns manchmal so umschlagen. Wir lesen sein Wort wenig oder kaum und fragen uns dann, was ist Gottes Wille für mein Leben? Die Frage ist nicht, ob Gott spricht, sondern die Frage ist, ob du zuhörst. Dann fünftens, und das ist vielleicht auch ein bisschen basic, aber die Jünger benutzten geheiligten, gesunden Menschenverstand. Und eigentlich haben wir gerade in Sprüche 3 gelesen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber nur weil du dich nicht auf deinen Verstand verlassen sollst, also nicht darauf vertrauen sollst, heißt das nicht, dass du ihn gar nicht benutzen sollst. Und vielleicht überlegst du dir ein Auto zu kaufen und in unserem Beispiel, ne, und überlegst, welches das passende wäre, aber hast gar keinen Führerschein und willst sagen, ja, Bro, dann ist das vielleicht gerade nicht die sinnvollste Investition. Hier in unserem Text stellten die Jünger fest, dass wenn jemand ihr Ersatzapostel werden soll, also einer der 12 Apostel werden sollte, dass es dann sinnvoll wäre, wenn er die ganze Zeit mit dabei gewesen ist. Also sie benutzen auch ihren gesunden Menschenverstand. Sie stellten also nach eigenem Ermessen eine logische Schlussfolgerung auf. Und vielleicht merkt euch diesen Satz, verlass dich nicht auf deinen Verstand, aber verlass deinen Verstand auch nicht. Dann sechstens, und das ist ein bisschen gecheatet, die Jünger ließen sich vom Heiligen Geist leiten. Und vorhin haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist noch nicht so richtig gegenwärtig war. Aber ich habe diesen Punkt trotzdem mit reingenommen, weil ab Kapitel 2 die Jünger alles mit dem Heiligen Geist zusammen entschieden haben. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Als sie aber Phrygien und das galatische Land durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist ließ es ihnen nicht zu. Ich habe das mit reingenommen, weil das für uns wichtig ist. Wenn wir eine Entscheidung treffen und wir haben Gottes Wort gelesen, haben mit unseren Geschwistern darüber gesprochen und unseren Menschenverstand benutzt und so weiter. Und wir merken, wir haben keinen Frieden über eine Sache, dauerhaft keinen Frieden. Wir beten darüber, dass Gott uns Frieden schenkt, wenn das für uns der richtige, wenn es eine gute Entscheidung ist, der richtige Weg ist. Wir merken, wir haben keinen Frieden über diese Sache. Dann würde ich da jetzt nicht auf Krampf das durchziehen, sondern würde ich auch darauf vertrauen, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns führt. Und siebtens, das ist die letzte Beobachtung, die Jünger trafen eine Entscheidung. Am Ende würfelten sie, oder sie warfen das los, wie auch immer das aussehen mag, und wer der Ersatzjünger werden sollte. Und auf der einen Seite raten wir oft davon ab, so zu würfeln oder eine Münze zu werfen oder sowas, weil das ein bisschen risky sein kann. Und auch, weil viele Christen das dann wie so eine Art Orakel empfinden. Man skippt so die ersten 6 Punkte und dann würfelt man und hofft dann, dass das Gottes Wille 100% ist und man das dann einfach machen kann und einem dann die persönliche perfekte Erfüllung gelingt. Und so ist das oft nicht. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ihr die ersten 6 Schritte durchgegangen seid, ne, ihr wisst, das ist jetzt kein offensichtlicher Ungehorsam gegenüber Gott. Ihr habt vielleicht mit Geschwistern, denen ihr vertraut, darüber gesprochen und euch Rat eingeholt. Ihr habt darüber gebetet, Ihr habt Gottes Wort gelesen, das widerspricht Gottes Wort nicht. Ihr habt euren Menschenverstand benutzt und ihr habt Frieden über die Sache. Und dann würfelt ihr, dann denke ich, wäre das okay. Ich glaube, wir würden viele Fehlentscheidungen vermeiden, wenn wir die ersten 6 Punkte durchgehen würden. Und wie du dich dann am Ende entscheidest oder wie du sozusagen zu deiner Entscheidung kommst, das ist im Zweifelsfall meiner Meinung nach nicht so relevant, wenn wir die ersten 6 Schritte beherzigt haben. Das sind die 7 Beobachtungen aus unserem Text. Und ich hoffe, ihr konntet euch heute ein wenig in die Situation der Jünger hineinversetzen. Dass das so eine gewisse Aufbruchsstimmung war, wie damals bei uns im Medienteam. Und man irgendwie voller Vorfreude war, was würde Gott tun. Aber dass es manchmal auch nicht einfach ist, so zu sehen, was führt Gott und wie lenkt er unsere Entscheidung. Sie saßen da und sie wussten bestimmt nicht, wie es weitergeht. Aber gleichzeitig sind sie auch treu gegenüber dem geblieben, was Jesus sie gelehrt hatte. Und für mich ist Vers 14 tatsächlich der Kernvers des Textes. Diese alle, die immer vorher gestritten haben und so eine kleine Streitgruppe waren, die alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Lasst uns eine Jugend sein, die Gemeinschaft und Einheit im Gebet und im Flehen lebt. Lasst uns einander in der Nachfolge ermutigen und füreinander beten. Auch gerade dann, wenn es schwierig ist. Und in einer großen Jugend ist das manchmal, glaube ich, schwierig, das so praktisch zu leben. Ne? Vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr kommt hierher und ihr kennt nur 5 Leute so oder ihr kennt vielleicht gar keinen und habt zu keinem jetzt so eine richtig tiefe Freundschaft, dass ihr mit der Person zusammen beten würdet. Aber ganz ehrlich, hier in unserem Text waren auch 120 Leute. Vielleicht ein Ticken mehr, als wir heute sind. Und es scheint trotzdem gut geklappt zu haben. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir das praktisch umsetzen. Dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam ins Gebet und ins Flehen gehen. Und dafür könnt ihr euch gerne so als kleine Gruppen zusammensetzen. Wir machen sowas ja normalerweise nicht, aber ich denke, wenn das da mit 120 Leuten geklappt hat, dann wird das hier auch klappen. Ihr könnt euch einfach so vielleicht in Gruppen von so 3 oder 5 Leuten, könnt auch weniger oder mehr, ne? Aber so in kleinen Gruppen zusammensetzen und einfach, ja, wenn ihr euch nicht kennt, dann sagt kurz, wie ihr heißt und gebt jedem Raum, dass er vielleicht gerade Anliegen teilt. Vielleicht sind hier Leute, die sich sehr weit weg fühlen von Gott und das Gefühl haben, so die ganzen letzten Wochen und Monate haben sich sehr von Gott distanziert. Vielleicht sind ja auch Menschen, die Gott gar nicht kennen und die sich gar nicht so sicher sind, ob es Gott überhaupt gibt. Oder vielleicht habt ihr eine große Entscheidung vor euch und ihr habt jeden Tag Kopfschmerzen und jede Nacht könnt ihr nicht schlafen, weil ihr nicht wisst, was ist hier die richtige Entscheidung und was ist die falsche Entscheidung und wie könnt ihr sozusagen das Beste draus machen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns eine Jugend sein, die füreinander betet und die das auch nicht nur jetzt in der Theorie gehört hat und dann zum Café rennt, sondern die das praktisch lebt. Und vielleicht ist es logistisch ein bisschen schwierig mit euren Stuhlreihen, aber ich glaube, das klappt schon. Und ja, Alex wird vielleicht so ein bisschen Hintergrundmusik machen und dann haben wir vielleicht so 5 Minuten oder 10 Minuten, wo wir das praktisch leben können. Gemeinde ist etwas, was sich nicht Menschen ausgedacht haben, sondern was sich Gott selbst ausgedacht hat. Und deshalb lasst uns Gemeinschaft und Einheit leben und vor Gott kommen und im Gebet und Flehen unsere Anliegen vorhin bringen. Und wir werden auch von dem Jugendteam hinten uns aufstellen, also wenn ihr merkt, so, ihr habt was, was irgendwie sehr, sehr auf eurem Herzen brennt und ihr möchtet mit jemandem aus dem Jugendteam dafür beten, dann kommt einfach nach hinten und nutzt das Gebet, nehmt es in Anspruch und ja, lasst uns eine Zeit haben und gemeinsam vor Gott kommen. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!